Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Zur Jahrtausendwende hat Afrika in vielen seiner Länder eine neue Schulpolitik eingeführt. Sowohl westliche Industrienationen als auch die afrikanischen Staaten selbst singen seither das hohe Lied der Schulbildung. Viel Geld wurde dafür investiert, doch hat das auch wirklich für gleiche Bildungschancen gesorgt? Fragt Hans-Jürgen Bartsch und fragt vor allem Erdmute Alba in ihrem gleichfolgenden Vortrag.
Der Grundschulbesuch ist inzwischen für die Mehrzahl der Landkinder üblich geworden. Der Onkel, der bringt dann sozusagen Linie in die Schulerziehung rein. Verwandtschaft wird hier von den Eltern als Ressource eingesetzt, um eben ihren Kindern die weiterführende Schulbildung zu ermöglichen. Stärker als jemals zuvor wird heute darüber gestritten, wem Kinder gehören. Die europäische Vorstellung, dass der Wechsel von Bezugspersonen Schaden anrichten könne, wird nicht geteilt.
Erdmute Alba ist Professorin für Sozialanthropologie an der Universität Bayreuth. Lange hat sie im westafrikanischen Benin geforscht und dort untersucht, ob beispielsweise Kinder der Landbevölkerung auch wirklich die gleichen Bildungschancen wie die aus der Stadt bekommen. Ihre Ergebnisse stellt sie uns heute vor und skizziert dabei auch einen afrikanischen Weg der Kultur, mit dem hochzivilisierte Geberländer und Institutionen wohl nicht gerechnet hatten. Zum Beispiel damit, dass afrikanische Kinder vom Land schon früher ihren städtischen Verwandten gehörten, also nicht ihren leiblichen Eltern. Und heute zusätzlich auch noch ein großer Streit darüber entbrannt ist. Wie stets angesichts solch tiefer Verwurzelung im Gedankengut und den sozialen Strukturen dort um die aktuellen Bildungschancen der Kinder. Erdmute Alba hat dazu auf der 33. Berliner Sommeruni gesprochen, und zwar am 30. August 2018 unter dem Titel »Verwandtschaft als Ressource – Fallstudien zur Kindheit, Erziehung und Bildung«.
In den ländlichen Regionen Westafrikas lässt sich derzeitig ein einmaliger historischer Prozess beobachten. In der Folge der großen Einschulungskampagnen, die unter dem Stichwort Achieve Universal Primary Education die Einschulung aller Jungen und vor allem auch der Mädchen propagierten und die mit großen Hoffnungen und Erwartungen verbunden waren, in der Folge dieser Einschulungskampagnen wird seit Beginn des neuen Jahrtausends zum ersten Mal die ganz überwiegende Mehrheit der Kinder aus dem ländlichen Afrika eingeschult. Und diese großen Einschulungskampagnen wurden mit umfangreichen Mitteln aus der Entwicklungszusammenarbeit und mit Hilfe privater Geber durchgeführt und zielten ganz wesentlich darauf ab, die sogenannten UN Millennium Development Goals umzusetzen, die enthusiastisch Education for All gefordert hatten. Diese Durchsetzung der Schulpflicht ist vielfach erschwert. Und vermutlich ist das, nämlich die Motivierung der Eltern, ihre Kinder auch tatsächlich zur Schule zu schicken, eines der kleineren Probleme. In der Republik Benin etwa sorgt ein Bevölkerungswachstum von 3% seit Jahrzehnten dafür, dass die schulpflichtige Bevölkerung immer weiter zunimmt. Obwohl jährlich Hunderte von Schulen neu gegründet werden, kommt der beninische Staat dieser Anforderung eines ständigen expandierenden Bildungswesens kaum nach. Immer mehr Menschen vertrauen ohnehin ausschließlich den ständig wichtiger werdenden Privatschulen. Dies liegt an der mangelhaften Ausstattung vieler Schulen sowie am großen Lehrermangel und den vielen Streiks in den öffentlichen Schulen. Gut, dass es runtergefallen ist. Ich wollte kurz auf mein Buch hinweisen, Soziale Elternschaft im Wandel. Für diejenigen, die sich sozusagen über diesen Vortrag hinaus interessieren, empfehle ich dieses Buch. Also alles, was ich heute erzähle, steht auch in diesem Buch. Vielleicht kann ich das einmal rumgeben, dann fällt es hier nicht mehr runter. Gut, also. Und schließlich sind nach wie vor viele Eltern darauf angewiesen, auf die Arbeitskraft ihrer Kinder zurückgreifen zu können, etwa in der Landwirtschaft. Nicht zu vernachlässigen ist in diesem Zusammenhang, dass gerade im ländlichen Raum von den Bauern niemand sozialversichert ist, weswegen eine Altersversorgung der bäuerlichen Eltern auf in der Landwirtschaft arbeitende Kinder angewiesen ist. Auch dies ist ein Grund dafür, warum viele Eltern darauf angewiesen sind, einige ihrer Kinder in der bäuerlichen Landwirtschaft zu beschäftigen, um sie später die Höfe übernehmen zu lassen. So kommt es, dass bis zum Ende der Grundschulzeit viele Schulklassen bereits ausgedünnt sind. Auf dem Bild sehen Sie die Abschlussklasse einer Grundschule im Dorf Tebon. Das ist das Dorf, in dem ich lange geforscht habe. Diese Klasse hatte einmal mit der Einschulung von fast 50 Schülerinnen und Schülern gestartet. 6 Jahre später waren nur noch diese 7 Schülerinnen und Schüler dabei. Und ich zeige Ihnen dieses Bild, das relativ alt ist, weil ich eben diese Kinder und ihre Werdegänge alle bis heute verfolgt habe. Es zeigt sich also, dass trotz aller nationalen und internationalen Anstrengungen um die Einschulung möglichst vieler Kinder die tatsächlichen Bildungsverläufe vieler Kinder, insbesondere aus dem ländlichen Raum Westafrikas, bereits im Grundschulalter sehr holprig verlaufen. Doch während dieses Problem durch zusätzliche staatliche Anstrengungen noch behebbar erscheinen mag, beginnen die eigentlichen Herausforderungen für Bildungskarrieren nach dem Grundschulabschluss. Dies gilt ganz besonders für Landschüler, Landkinder wie die aus meiner Forschungsregion. Wenn also, um bei dem Bild zu bleiben, die 5 Jungen und 2 Mädchen nach erfolgreichem Grundschulabschluss versuchen, auf weiterführende Schulen zu gehen. In Tibor gibt es nämlich keine Sekundarschule. Und im Jahr 1999, als dieses Foto entstanden ist, gab es nicht einmal im etwa 20 Kilometer entfernten Biroch, dem Hauptort der Kommune, eine Sekundarschule. Die nächste befand sich damals ca. 40 Kilometer entfernt in Dali, wo allerdings kein Abitur abgelegt werden konnte. Dies ging nur in Parakou, dem Hauptort des Departements von Tibor, etwa 100 Kilometer entfernt. Wir sehen unter derartigen Bedingungen Bildungskarrieren von Kindern aus. Wie schaffen die wenigen Grundschulabgängern den Weg durch das Bildungswesen? In meiner Vortragsankündigung hatte ich formuliert, dass das Versprechen auf Bildung für alle nicht durch den Staat oder internationale Entwicklungsprojekte allein realisiert werden kann. Vielmehr trägt, so hatte ich formuliert, die verwandtschaftliche Institution der sozialen Elternschaft entscheidend dazu bei, Bildungswege zu gestalten und soziale Mobilität zu ermöglichen. Mein heutiger Vortrag nun bietet einen Einblick in meine Forschung zur sozialen Elternschaft. Um es kurz zu illustrieren, worum es dabei geht, schildere ich den Lebenslauf von Aminatu, dem Mädchen, das ganz hinten in der Reihe der Schülerinnen steht. Aminatu ist die jüngste Schwester von Dado, einer Frau in Tibor. Sie selbst kommt aber eigentlich nicht aus Tibor, sondern aus einem noch kleineren Dorf, aus Wuraru, in dem es zwar eine Schule gab, damals aber nur 3 Lehrer, weswegen keine 4., 5. und 6. Klasse zustande kamen. Daher nahm Dado ihre kleine Schwester kurzerhand als 8-jähriges Mädchen zu sich und schulte sie in Tibor ein. Als Aminatu die Grundschule beendete, brachte Dado sie in Parakou in ein Mädcheninternat für Landkinder, das einzige in Nordbenin. Sie hatte also großes Glück, dort einen Platz zu bekommen, wo sie die mittlere Reife erlangte. Danach machte sie eine Ausbildung und heiratete dann. Ein ähnliches Glück hatte Rafa, eines der Mädchen, die damals in die 2. Klasse in Tibor zur Schule ging. Rafa war eine enge Freundin der Töchter des Schuldirektors gewesen und als dieser nach 5 Jahren aus Tibor versetzt wurde, fragte er Rafas Eltern, ob er sie mitnehmen dürfe. Nachdem die Eltern zustimmten, verbrachte Rafa einige Schuljahre in Südbenin, wo sie mit diesen Kindern des Schuldirektors auf eine kleine Privatschule ging. Allerdings holte ihr Vater sie wieder nach Tibor zurück, sodass sie schließlich doch den Grundschulabschluss im Dorf machte. Danach wurde sie bei einer Tante in Biro, dem nächstgrößeren Dorf, einquartiert, wo sie 3 weitere Jahre zur Schule ging, dann wurde sie schwanger und verließ die Schule. Ich könnte Ihnen viele solcher Geschichten erzählen, von Mädchen wie von Jungen, die je etwas verschieden verlaufen. Bei beiden ist aber gleich, dass Schulkarrieren von Kindern aus dem ländlichen Hinterland in Benin ganz wesentlich auf der Unterbringung in den Haushalten von Verwandten basieren und ohne diese nicht zu realisieren wären. Typisch sind viele Wechsel, aber auch eine bis heute bemerkenswert große Bereitschaft städtischer Familien, Schulkinder vom Dorf aufzunehmen. Ohne das wäre der ohnehin sehr schwere soziale Aufstieg für Landkinder praktisch unmöglich. Verwandtschaft wird hier von den Eltern als Ressource eingesetzt, um eben ihren Kindern die weiterführende Schulbildung zu ermöglichen. Dies gilt gleichermaßen für Mädchen wie für Jungen, aber mit geschlechtsspezifischen Unterschieden. Ohne die verwandtschaftliche Institution der sozialen Elternschaft, so meine These, würde das Schulsystem in Benin gar nicht funktionieren. Dabei handelt es sich, wie ich im Folgenden zeigen möchte, nicht einfach um eine Art Goodwill städtischer Familien, sondern um eine alte, auch vorkoloniale Institution der sozialen Elternschaft, die sich flexibel den neuen Erfordernissen angepasst hat. Ich möchte Sie also im Folgenden in diese alte Institution der sozialen Elternschaft einführen und Ihnen dabei verständlich machen, dass Familien nicht einfach so Kinder aufnehmen, sondern dass sich dahinter eine alte Praxis verbirgt, deren normatives Grundgerüst heute immer noch gilt, die sich aber stark geändert hat. Im Mittelpunkt meines heutigen Vortrags stehen meine Forschungen bei den Batombu, bei den Batonum sprechenden Bauerngruppen in Nordbenin, bei denen, und das ist das Besondere, bis vor wenigen Jahrzehnten nahezu alle Kinder nicht bei den leiblichen Eltern aufgewachsen sind. Die Formen und auch die Hintergründe dieser sehr flexiblen Praxis befinden sich in grundlegenden Wandlungsprozessen, die allerdings nicht die Praxis als solche in Frage stellen. Mein Vortrag ist folgendermaßen aufgebaut. Ich gehe erst auf die soziale Elternschaft in Benin ein, dann gehe ich stark auf rezente Veränderungen und dieses Schulthema ein und dann komme ich zu ein paar Schlussfolgerungen. Gut, es ist in Westafrika üblich und weit verbreitet, dass Kinder nicht bei ihren Eltern allein aufwachsen, sondern bei anderen Menschen, Verwandten oder Bekannten der Eltern. Die Ethnologin Esther Goody, die als erste dieses Thema systematisch untersuchte, nannte dies soziale Elternschaft, weil hier soziale Eltern und nicht die biologischen die Erziehungsfunktionen übernehmen. Der Begriff wurde stark kritisiert, weil er eine Gegenüberstellung von biologisch und sozial und damit eine westliche Klassifizierung und Grenzziehung impliziert, aber auch, weil er wesentlich aus der Perspektive der Eltern spricht. Der alternative Begriff Kindspflegschaft ist indes ebenso kritisiert worden, weil dieser Begriff dazu tendiert, das Verhältnis als ein Pflegeverhältnis zu konzeptualisieren und damit eben auch zu problematisieren. Aus Mangel einer besseren Alternative verwende ich beide Begriffe weiterhin zur Bezeichnung von Kindheitsverläufen, bei denen Minderjährige langfristig nicht bei jenen Eltern leben, die sie geboren oder gezeugt haben, und bei denen Formen elterlicher Zugehörigkeit auf die nun zuständigen sozialen Eltern übertragen werden. Die Ethnologin Hilary Page hat im Jahr 1989 auf der Grundlage von Volkszählungen in verschiedenen Ländern in Westafrika nachgewiesen, dass dort mehr Kinder nicht bei ihren biologischen Eltern aufwachsen als in allen anderen Regionen der Welt. Allerdings existieren beträchtliche Unterschiede nicht nur zwischen den einzelnen Ländern, sondern auch zwischen einzelnen Regionen und Altersgruppen. Ein Spitzenwert erreicht, um nur ein Beispiel zu geben, die Gruppe der 10- bis 14-Jährigen in der Elfenbeinküste, von denen fast 50% nicht bei den leiblichen Eltern leben. Aus der bis heute überschaubaren Literatur ergibt sich, dass unterschiedliche Formen sozialer Elternschaft existieren, die sich auch stark verändert haben. Am gebräuchlichsten scheint heute eben die Unterbringung von Schülern in anderen Haushalten als denen ihrer biologischen Eltern zu sein. Die Thematik meines Vortrags also. Generell gibt es verschiedene Formen des Austausches zwischen ländlichen und städtischen Haushalten, die auch Teil der Veränderungen sind. Viele Kinder vom Land sind als Haushaltsarbeiterin oder Lehrlinge in städtischen Haushalten untergebracht, also nicht nur als Schülerinnen. Umgekehrt werden auch Kinder aus städtischen Haushalten zu den Großmüttern oder den Großeltern auf das Land geschickt, oft um da ein paar Jahre zu leben und von der Großmutter durchgefüttert zu werden oder eben um die städtischen Haushalte zu entlasten. Derartige Formen sozialer Elternschaft können als Folge von Urbanisierungsprozessen, von wachsender sozialer Ungleichheit und von der Herausbildung von Mittelschichten angesehen werden. Doch diese Formen sozialer Elternschaft existierten in Westafrika auch und gerade vor der Ankunft der Europäer. In meiner Forschungsregion waren fast alle Kinder nicht bei ihren biologischen Eltern. In manchen Gesellschaften wuchsen Kinder typischerweise beim Onkel mütterlicherseits auf. Ein anderes Beispiel für vorkoloniale Formen sozialer Elternschaft ist eine Doglientiri genannte Institution, die eine Kollegin Barbara Meyer bei den Bulsa in Nordghana beobachtet hat. Bei dieser Institution werden viele jung verheiratete Frauen, kleine Mädchen, ihre Nichten mit in das Ehegehöft gegeben. Also wenn die Frau ihr Gehöft verlässt, um zu heiraten, wird ihr ein kleines Mädchen mitgegeben. Diese Mädchen helfen ihren sozialen Müttern, die sie großziehen, und stärken dadurch ihre Positionen im Ehegehöft. Also die Frauen haben eben sozusagen schon, bevor sie eigene Kinder bekommen, ein eigenes Kind, was ihnen gehört. Die sozialen Mütter verheiraten sie nicht selten an ihre eigenen Ehemänner, da bleiben sie nämlich im Gehöft, und bekommen dadurch Nebenfrauen, die zugleich ihre Vertraute sind. Auf diese Weise werden die Beziehungen der Frauen zu ihrer Herkunftsfamilie gestärkt. Soziale Elternschaft ist also in Westafrika weit verbreitet. Und so können die Batombo, bei denen ich geforscht habe, keinesfalls als Ausnahmefälle gelten, sondern als durchaus typisch für die Region. Besonders bei ihnen ist allerdings, dass die Pflegschaft nicht eine von mehreren denkbaren Formen der Kindheit war, sondern als die eigentliche richtige und bevorzugte angesehen wurde. Gut, bei einem Bevölkerungswachstum von eben knapp 3% liegt das durchschnittliche Lebensalter in Benin bei 15 Jahren. Also wenn wir sozusagen über das Problem von Schulsystemen reden, muss man sich, glaube ich, immer diese Zahlen vergegenwärtigen, um zu wissen, was das für Mammutaufgaben sind. Nach meinen eigenen Statistiken in drei Dörfern in Nordbenin gebären ländliche Batombo-Frauen durchschnittlich 7,6 Kinder, von denen 2,7 das erste Lebensjahr nicht überleben, also ein knappes Drittel. Geburtenrate wie Kindersterblichkeit sind also enorm hoch und liegen weit über dem nationalen Durchschnitt. In vorkolonialer Zeit, also bis 1900, Kolonialisierung war 1900, wuchsen den Erzählungen alter Batombo zufolge nahezu alle Kinder nicht bei ihren leiblichen Eltern auf, sondern vorzugsweise bei entfernten Verwandten. Das Leben war damals durch Überfälle und Razzien einer Gruppe von berittenen Kriegsherren, die sich gegenseitig bekämpften, geprägt. In dieser politisch instabilen Zone, das hing zusammen mit den Karawanenrouten in der Region, und der Situation latenter Gefahr, stellte das freiwillige Überlassen leiblicher Kinder ein Mittel dar, die sozialen Beziehungen zwischen Verwandten in Zeiten der Unsicherheit zu stärken. Daneben bestand bei den Bauern aber auch Konsens darüber, dass Kinder besonders gut zur Arbeit erzogen werden, wenn sie bei Pflegeeltern aufwachsen, und dass Kindern jenen, die sie ernähren, auch Arbeitsleistungen schulden. Diese Einstellung, dass Kinder möglichst bei anderen als den leiblichen Eltern aufwachsen sollten, fand in einer sozioökonomischen Situation statt, in der die Akkumulation von relativem Reichtum nicht an die Herkunft und vor allem nicht an den Besitz von Gütern gebunden war. Land stand allen Menschen frei zur Verfügung, und so hing die Fähigkeit, reicher zu sein als andere, nicht von Landbesitz oder Erbe ab. Wealth in People nannte der Ethnologe Jack Goody dies. Und dies stellt meines Erachtens eine wichtige Voraussetzung für das unproblematische Überlassen von Kindern an andere dar. Die Lebenschancen der Kinder wurden eben nicht durch diese Transfers berührt. Also stellen Sie sich vor, Sie würden Ihre Kinder anderen überlassen, dann würden Sie Erbschaftsverträge machen wollen. Und wenn es das nicht gibt, ist das leichter. Die Etablierung der französischen Kolonialherrschaft im Borgo zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging mit einschneidenden politischen, administrativen und wirtschaftlichen Veränderungen einher. Mit den neuen Institutionen, zu denen auch die Missionsschulen und überhaupt die Einführung der Schule zählte, gelangten neue Bilder und Normenvorstellungen von Familie, Ehe, Elternschaft und Kindheit in die Region. Durch den Schulbesuch einiger Kinder wurden, wenngleich nur punktuell, neue Berufswege eröffnet. Doch wuchsen während der Kolonialzeit nach wie vor die allermeisten Kinder in dörflichen Haushalten bei Verwandten auf. Die sehr wenigen Kinder jedoch, die ihren Weg in die kolonialen Schulen schafften, bildeten später die postkolonialen urbanen Eliten der Region und des Landes. Dieser soziale Wandlungsprozess, der in der Kolonialzeit, also im Hinterland, nur sehr langsam vonstatten ging und sich eben kaum bemerkbar machte, setzte sich dann nach der politischen Unabhängigkeit Dahomeys, das Land, die Kolonie hieß Dahomeys, wurde später in Benin umbenannt, fort. In den Dörfern wandelte sich diese Kindspflegschaftspraxis seit den 1970er Jahren zum ersten Mal spürbar. Ausgelöst wurde dies zunächst durch Veränderungen auf der ökonomischen Ebene. In den 1960er Jahren wurden im ländlichen Borgu die Technologie des Ochsenflugs eingefügt. Nachdem 1972 das marxistisch geprägte Regime des Mathieu Kérékou an die Macht kam, dessen wachsender Staatsapparat auch bis in die entlegenen Dörfer des Borgo wirkte, führten staatliche Landwirtschaftsberater weitere Neuerungen in die bäuerliche Ökonomie ein. Sie hatten zum einen zur Folge, dass die mit der Haltung der Flugochsen verbundenen Aufgaben nun häufig im Haushalt lebenden Jungen übertragen wurden. Zum anderen begannen in dieser Zeit die Frauen in den Dörfern mit der Bewirtschaftung eigener Felder. Diese Veränderungen in der bäuerlichen Produktion führten zu Veränderungen im Arbeitskräftebedarf und in der Arbeitsorganisation der Haushalte. Die Annahme von Kindern wurde damit zunehmend unter dem Gesichtspunkt ihrer zusätzlichen Arbeitskraft diskutiert. Und insbesondere die Frauen wollten möglichst viele Kinder annehmen, weil sie eben jetzt mehr Arbeitskräfte brauchten. Etwas, was natürlich der Entwicklungshilfe nicht klar war, als sie das eingeführt hat. Dies verstärkte sich nach der Einführung eines von der Weltbank finanzierten Strukturanpassungsprogramms im Jahr 1981. Seither bot der Baumwollanbau den Bauern und den Bäuerinnen im Borgu eine weitere Möglichkeit der Kapitalakkumulation. Hiermit ging insbesondere für die Frauen eine weitere Zunahme der Arbeitsbelastung einher, denn mit dem Einstieg in den Baumwollanbau war für sie der Beginn eigenständiger Feldarbeit verbunden. Und Kinder wurden also noch interessanter. Neben den Männern griffen nun auch eben die Frauen immer stärker auf die Arbeitskraft der in den Gehöften lebenden Kinder, einschließlich der Pflegekinder, zurück. Damit wurde die Frage, wer über die Arbeitskraft von Kindern entscheidet, im Hinblick auf den ökonomischen Erfolg eines Haushaltes zunehmend wichtiger, und seither wurde um Kinder gestritten. Tatsächlich begannen Eltern zunehmend damit, öffentliche Vorwürfe zur ungleichen Behandlung von Kindern zu formulieren, entgegen der bis dahin geltenden Regel, dass sich die leiblichen Eltern von in Pflegschaft lebenden Kindern niemals vor anderen über die Erziehungspraktiken der Pflegeeltern ihrer Kinder äußern sollten. Hierzu zählte der Vorwurf, dass Pflegeeltern die Arbeitskraft der ihnen überlassenen Kinder ausbeuteten, während sie ihre leiblichen Kinder zur Schule schickten. Zunehmend wurden Konflikte um Kinder auch öffentlich ausgetragen und allmählich ging die Zahl der Kinder, die in Pflege aufwuchsen, im ländlichen Raum zurück. Parallel zu diesen Veränderungen in der bäuerlichen Produktion wurde eben während dieses marxistisch-leninistischen Regimes in Benin zum ersten Mal das staatliche Schulwesen und damals insbesondere das Sekundarschulwesen ausgebaut, was den schleichenden Normenwandel weiter befördert. Allerdings blieben die Schülerzahlen auch in dieser Periode im Vergleich zum südlichen Benin niedrig. Es gab eben keine Sekundarschulen. Weiteren Einfluss auf die Praxis der Kindspflegschaft hatten Entwicklungen auf staatsrechtlicher Ebene. Nach der politischen Wende Anfang der 1990er Jahre verfügte die beninische Regierung im Jahr 2002 ein neues staatliches Familienrecht, das westlich-europäische Vorstellungen und Kategorien von Familie und globalen Menschenrechten, insbesondere von Frauen- und Kindesrechten, betont. Es privilegiert die leiblichen Eltern und sieht die Adoption von Kindern nur in Ausnahmesituationen vor. Auch die diversen Menschen- und Kinderrechtsorganisationen mit ihren Aufklärungskampagnen gegen den Kinderhandel unterstützten diese Sichtweise, etwa indem sie die Gefahren der Unterbringung von Kindern bei anderen als den leiblichen Eltern betonten. Am stärksten wurden die lokalen Vorstellungen und Praktiken von Kindheit, Erziehung und Elternschaft seit dem Beginn der 1990er Jahre durch den massiven Ausbau des vor allem durch westliche Geberorganisationen finanzierten und mitgestalteten Grundschulsystems herausgefordert. Als Folge dieser Politik besuchten nicht mehr nur wie in der Kolonialzeit einzelne Kinder die Grundschule, sondern der Grundschulbesuch ist inzwischen für die Mehrzahl der Landkinder üblich geworden. Die mit der Ausbreitung der Grundschule und weiterführenden Ausbildung verbundene Ausdifferenzierung von Lebenswegen und Lebenschancen führte bei den Erwachsenen zu neuen Entscheidungs- und Aushandlungszwängen. Im Zuge dieser vielfältigen Neuerungen und Veränderungen gingen die Kindspflegschaftsraten im ländlichen Raum stark zurück, wie wir durch einige quantifizierende Untersuchungen zeigen konnten. Ich sagte das ja schon, bei den bäuerlichen Watombu wuchsen noch während der Kolonialzeit weitaus mehr Kinder bei Pflegeeltern auf als bei ihren leiblichen Eltern. In vorkolonialer Zeit sollen es praktisch alle Kinder gewesen sein. Und dieser Befund veranlasste mich dann dazu, Statistiken über die Situation von heute zu führen. Und dazu habe ich zunächst mal lauter Leute gefragt, die bis 1950 oder vorher geboren sind. Das habe ich in drei Dörfern gemacht. So sind bei den vor 1950 Geborenen, bei den Watombu 52% der Kinder, die nicht bei ihren leiblichen Eltern aufgewachsen sind, und bei einer Nachbargruppe sogar 60%, also richtig viele. Ich habe 6 verschiedene Dörfer genommen, in jedem Dorf etwas mehr als 60 Leute befragt, und um den Wandel zu dokumentieren, habe ich von diesen Leuten sie nach allen ihren leiblichen Kindern gefragt. Und von den Kindern, also dieser 180 Leute, das sind 1024 Batombo-Kinder und 1034 Mokolle-Kinder. Und die Zahlen sind also klar zurückgegangen. Das sind 30% der Batombo-Kinder und 23% der Mokolle-Kinder. Und interessant für uns war eben, dass sich das in den Dörfern durchaus unterschiedlich dargestellt hat. In manchen Dörfern ist der Wandel schneller gegangen, in anderen hat das länger gedauert. Das kann man so ein bisschen durch die Besonderheit der Dörfer erklären. Und dann interessierte mich natürlich die Frage, ob es zwischen Jungen und Mädchen Unterschiede gibt, weil klar war, dass Jungen sehr viel häufiger zur Schule geschickt werden und dass die Leute immer gesagt haben, dass inzwischen Pflegekinder viel häufiger nicht zur Schule gehen, also im ländlichen Kontext. Also dass die Leute versuchen, ihre leiblichen Kinder zur Schule zu schicken und die Pflegekinder nicht. Schon in der älteren Generation sind es mehr Frauen als Männer gewesen. In einigen Dörfern ist es aber noch ausgeglichen. Und in der jüngeren Generation sieht man ganz deutlich, also dass es bei den Jungen im Schnitt unter 20% sind, während es bei den Mädchen über 40% sind. Also man kann anhand dieser Zahlen sehen, dass sozusagen eine Institution, die ursprünglich mal ausgeglichen war, sich dann zu einer Institution entwickelt, bei der Mädchen weiterhin stark weitergegeben werden, die Jungen aber weniger. Und das betrifft eben sozusagen rein die Situation auf dem Land, die darauf hindeutet, dass die Schulpflicht und der Wunsch, Kinder zur Schule zu schicken, eben vor allem dazu geführt hat, dass weniger Jungen weitergegeben werden und eben auch weniger Mädchen, aber deutlich schwächer als bei Jungen. Jetzt ist natürlich die interessante Frage, wer von diesen Kindern zur Schule ging und wer nicht. Das habe ich dann auch abgefragt. Jetzt sind wir wieder in der älteren Generation, also der vor 1950 Geborenen. Und was Sie als allererstes sehen, egal ob es Jungen oder Mädchen sind, egal ob die bei den leiblichen Eltern oder bei Pflegeeltern aufgewachsen sind, erstmal ist fast niemand überhaupt zur Schule gegangen. Zwischen 14% und 1%, also eine verschwindende Minderheit, wobei auch bei Ihnen deutlich wurde, dass am häufigsten diejenigen zur Schule gingen, nämlich 14% Jungen, die bei ihren leiblichen Eltern aufgewachsen sind, und Mädchen fast gar nicht. Und wie gesagt, die Zahlen sind extrem klein. Jetzt gehen wir wieder zur jüngeren Generation, also die Kinder dieser Leute, die vor 1950 geboren sind. Und da sehen Sie, dass sich der Unterschied, ob man in Pflegschaft aufgewachsen ist oder bei den leiblichen Eltern, verstärkt. Also immerhin die knappe Hälfte der Jungen, also die bei den leiblichen Eltern aufgewachsen sind, ging zur Schule, während nur 9% der Mädchen, die nicht bei ihren leiblichen Eltern wohnten. Und Sie sehen an dieser Statistik auch, dass für diese Zeit das Geschlecht noch ausschlaggebender ist als die Pflegschaft. Aber man sieht eben auch, dass das, was die Leute einem erzählen, nämlich, ja, wenn die Kinder in Pflegschaft aufwachsen, dann gehen die nicht zur Schule, dass das sozusagen durch die Zahlen belegt ist. Und das ist die Situation, diese Statistik, die habe ich 2005 gemacht. Also da haben wir sozusagen Kinder, die zwischen, sagen wir mal, 1960 und 2000 geboren sind, also eben praktisch die Söhne und Töchter dieser Alten. Gut. Was Sie also sehen, ist, dass die Einführung der Schule zunächst mal den Effekt hatte, dass diese Kindspflegschaft im ländlichen Raum runtergeht. Jetzt würde ich, bevor ich Ihnen etwas zu den Wandlungsprozessen sage, vielleicht noch mal ganz kurz auf diese soziale Elternschaft auf dem Dorf eingehen, damit Sie sich überhaupt ein bisschen besser vorstellen, wie die vonstatten ging. Also das erste Wichtige ist, dass Kinder angenommen werden von Verwandten, und zwar normalerweise von Geschwistern der Eltern oder von den Großeltern. Also sozusagen innerhalb der Familie werden sie weitergegeben. Und das Besondere ist, dass nicht die Eltern ihre Kinder weggeben, sondern dass die Verwandten kommen und fragen. Die kommen an und sagen, ich möchte gerne mein Kind haben, ich hole das dann ab, wenn es 3 Jahre alt ist. Und dass sozusagen nominell die Eltern darauf keinen Einfluss haben, weil sie nicht als diejenigen angesehen werden, denen die Kinder gehören. Dann handelt es sich immer um eine geschlechtsspezifische Annahme. Das heißt, Mädchen werden von Frauen angenommen und Jungen von Männern. Das hängt zusammen mit der Vorstellung, das Wichtigste, was Eltern ihren Kindern beibringen müssen, ist die Eingewöhnung in die Arbeitsprozesse. Und Mädchen lernen von Frauen die weiblichen Tätigkeiten und Jungen gehen mit ihren Vätern aufs Feld. Die Kinder werden grundsätzlich angenommen als Kleinkinder. Möglichst ideal wird angesehen, wenn sie ungefähr 3 Jahre alt sind. Wenn das nächste Kind schon geboren ist, aber die Kinder noch so klein sind, dass sie das nicht unbedingt erinnern. Und viele von diesen Pflegekindern haben mir erzählt, dass sie eben auch erst als Erwachsene realisiert haben, wer ihre leiblichen Eltern sind. Und durch diese Annahme von Kindern wird eben seit der vorkolonialen Zeit Verwandtschaft bestätigt. Und wenn man eben ein Kind annimmt von jemand anders, dann zeigt man dadurch, dass man dem nah und verwandt ist. Und ich habe jetzt formuliert, Verwandtschaft wird bestätigt oder gemacht, weil es eben auch diesen anderen Fall gibt, dass jemand ein Kind annimmt von jemand, der nicht verwandt ist. Ich hatte vorhin den Schuldirektor erwähnt. Diesem Schuldirektor wurde das Kind nur deshalb gegeben, weil der als ein so guter Schuldirektor angesehen wurde in diesem Dorf, dass man sozusagen die Vorstellung hatte, dass der wie ein Verwandter ist. Also das heißt, man kann auch, und das passiert auch, wenn man sozusagen enge Freundschaften hat, ein Kind annehmen und dann wird man eben verwandt. Genau, und die schlechte Behandlung der Kinder wird in diesem dörflichen Kontext natürlich nicht gänzlich verhindert, aber doch weitgehend durch soziale Kontrolle geregelt. Also es wird viel darüber geredet, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen, und das verhindert meines Erachtens, dass mit denen zu schlecht umgegangen wird. Und das ist natürlich eins der vielen Probleme in diesen Stadt-Land-Austauschen, weil da eben die soziale Kontrolle zum Teil wegfällt. Genau, und Konflikte, die ständig vorkommen seit den 70er Jahren, manifestieren sich als Verwandtschaftskonflikte, was sie eben auch erschwert. Also ich kann eben meiner Schwester schlecht sagen, dass sie mein Kind zur Schule schicken soll, weil ich dann meine Schwester kritisiere. Gut, also so ungefähr diese alte Form der sozialen Elternschaft im Dorf, die immer noch existiert, die immer noch weiter betrieben wird. Meine Schätzungen sind, dass es eben immer noch so zwischen 20% und 30% aller Kinder im dörflichen Kontext sind, die so als Dreijährige weitergegeben werden. Aber auch in diesem dörflichen Milieu ist eben die Frage der sozialen Elternschaft heute konfliktreif. Heute kommt es vor, dass Pflegekinder und hier insbesondere die Jungen noch lange vor ihrer Verheiratung weglaufen und in das Gehöft ihrer biologischen Eltern zurückkehren. Früher haben die biologischen Eltern ihre Kinder sofort wieder zu den sozialen Eltern zurückgeschickt, während sie heute häufiger bei sich behalten. Und manchmal hat man auch den Eindruck, dass die Eltern ihre Kinder auch sozusagen unterstützen, abzuhauen. Die Vorstellung, dass die richtigen Kinder die angenommenen Kinder sind und dass diese auf keinen Fall schlechter behandelt werden dürfen als die biologischen Kinder, beginnt sich eben zu verändern. Viele Leute klagen darüber, dass die sozialen Kinder ausgebeutet und schlecht behandelt werden, und eben die Schulpflicht ist einer der Punkte dabei. Weil eben die Schule so wichtig geworden ist, ist es für die Eltern wichtig geworden, dass ihre Kinder auch tatsächlich zur Schule gehen. Und es gibt eben sozusagen im dörflichen Kontext ein generelles Misstrauen gegenüber den sozialen Eltern und immer die Furcht, dass die eben die Kinder nicht zur Schule schicken. Und dadurch geht praktisch diese soziale Elternschaft im Dorf stark zurück. Zugleich aber steigen die Zahlen im städtischen Kontext eben wegen dieser Schulpflegschaften. Um Kindern eben den Besuch weiterführender Schulen zu ermöglichen, werden sie jetzt eben zu in der Stadt lebenden Verwandten untergebracht. Und das ist ein Modell, was eben schon während der Kolonialzeit bei den ersten Schülern der Kolonialzeit erprobt wurde. Ich selbst habe nun, um das ein bisschen auch zahlenmäßig zu erfassen, Forschungen zum Thema dieser Schulpflegschaften im städtischen Raum gemacht und habe mal einmal probehalber 173 Oberschüler an 2 verschiedenen öffentlichen Schulen in Cotonou, der größten Stadt der Republik Benin, befragt. Also da handelt es sich jetzt nicht nur um Kinder aus dem Norden, sondern ganz generell. Und was dabei rauskam, ist, dass 26% aller Kinder angegeben haben, sie würden mit einem Tuteur oder mit einem Parent, also bei einem Verwandten, leben. Nur gut 40% aller Kinder weiterführender Schulen leben tatsächlich bei Vater und Mutter. Und es gibt relativ viele so mit bisschen unklaren Angaben oder nur mit den Müttern. Das heißt, man sieht, dass eben sozusagen ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler dieser Klassen, die ich befragt habe, nicht bei den leiblichen Eltern lebt. Ich habe dann noch gefragt, ob sie denn immer bei den leiblichen Eltern gelebt haben. Und tatsächlich kam raus, dass nur ungefähr 35% aller Kinder immer bei Vater und Mutter gelebt haben. Das heißt also auch von denen, die jetzt bei den leiblichen Eltern leben, gibt es viele, die dann auch schon mal woanders gewesen sind. Das heißt, man kann sagen, dass im städtischen Raum, im Schulsystem, es wirklich nur ein kleiner Teil ist, die tatsächlich bei den Eltern leben und alle anderen leben irgendwo, weil sie sonst eben gar nicht zur Schule gehen könnten. Diese Integration von Schulpflegschaften führte in den städtischen Mittelschichtshaushalten von Familien aus dem Norden Benins, und da habe ich auch länger geforscht, zu einer Diversifizierung von Pflegschaftsformen. Das heißt, zu einem Nebeneinander verschiedener Formen. Sie unterscheiden sich wesentlich darin, dass bei diesen alten Formen der Pflegschaft ja alle Verantwortungen auf die neuen Eltern übertragen werden, alle Rechten und Pflichten. Und in diesen städtischen Kontexten gibt es das auch, aber selten. Und bei den allermeisten wird zwischen den Eltern und den Pflegeeltern ausgehandelt, wofür nun die Eltern zuständig sind und wofür die Pflegeeltern. Und charakteristisch für diese Situation sind die zahlreichen innerfamiliären Konflikte um Kinder. Stärker als jemals zuvor wird heute darüber gestritten, wem Kinder gehören, wer welche Verpflichtungen ihnen gegenüber hat und wer welche Verfügungsrechte vor allem an ihrer Arbeitskraft besitzt. Zum Beispiel wird dann eben auch gestritten, wer die Kosten für die Behandlung eines erkrankten Kindes trägt, wer über seinen Schulbesuch entscheidet, was passiert, wenn die Pflegeeltern in der Stadt dann nach 2 Jahren das Kind aus der Schule nehmen, weil sie sagen, ihr Landeltern habt nichts dazu beigetragen. Und natürlich wird auch gestritten über die Frage, wem die Arbeitskraft der Kinder zur Verfügung gestellt wird und wie stark sozusagen die Arbeitsbelastung dieser Kinder in den städtischen Haushalten ist. Grundlegend geändert haben sich dabei die Beziehungen zwischen den Städtern und den Dörflern. Die Kinder von Städtern nämlich werden heute nicht mehr in die Dörfer zurückgeschickt. Es gab eine Zeit, da haben Dörfler nach Kindern gefragt und die Städter haben das verweigert, haben gesagt, bei euch gibt es ja keine Schulen. Und inzwischen wird allgemein davon ausgegangen, dass die Stadtkinder durch Schulbildung Zugang zu den neuen Ausstiegsmöglichkeiten haben, weswegen ihre städtischen Eltern es eben nicht zulassen, sie in die Dörfer zu schicken. Es wird also akzeptiert, dass die städtischen Eltern ein anderes Verfügungsrecht auf ihre biologischen Kinder haben, vordergründig, weil in der Stadt andere Normen gelten als auf dem Dorf und zugleich, weil davon ausgegangen wird, dass Kinder, die in der Stadt und mit den dortigen Bildungsmöglichkeiten aufwachsen, bessere Lebenschancen haben als Dorfkinder. Und jetzt kommt eben die Dimension der sozialen Ungleichheit ins Spiel, weil eben zunehmend Kinder zwischen ärmeren Landfamilien und reicheren Stadtfamilien sozusagen ausgetauscht werden, wobei das Interessante eben darin besteht, dass die trotzdem miteinander verwandt sind. Und das hängt eben damit zusammen, dass die soziale Ausdifferenzierung und die soziale Ungleichheit in Westafrika ein Phänomen ist, was sozusagen quer durch die Familien geht. Also anders als hier haben wir eben nicht Mittelschichtsfamilien, wo dann alle oder tendenziell alle Mittelschicht sind, sondern es gibt eben unterschiedliche Geschwister. Der eine war auf der Schule, der andere nicht, die unterschiedlich reich sind. Und es lastet auf diesen städtischen Familien ein enorm großer Druck, sozialer Druck auch, sozusagen die Landkinder der ärmeren Verwandten anzunehmen. Und hier genau ereignen sich die vielen Konflikte. Diese Stadt-Land-Pflegschaften sind zunehmend eben temporäre Arrangements, die für einige Jahre gelten, so wie wir das am Anfang gehört haben. Und die Zuständigkeiten zwischen Eltern und Pflegeeltern werden immer wieder neu ausgehandelt. Und eine andere Entwicklung, die ich nur andeuten möchte, ist, dass es eben inzwischen auch so Mischverhältnisse zwischen Kindspflegschaften und Dienstmädchenverhältnissen geben. Es gibt eben auch zunehmend die Arrangements, dass Mädchen in die Stadt geschickt werden, die dann dort in den Haushalten helfen und denen dann eben versprochen wird, zum Beispiel im Anschluss eine Lehre finanziert zu bekommen. Also parallel zur Schulpflegschaft gibt es eben noch diese Formen der Ausbildungspflegschaft. Und das Ganze führt zu neuen Ausdifferenzierungen, eben verschiedene Kategorien von Kindern. Das ist also ein städtischer Mittelschichtshaushalt. Eine Dame hat 2 Freundinnen zu Besuch und im Hintergrund sehen Sie die beiden Kinder, die hinter dem Vorhang hervorlugen und beim Gespräch ein bisschen zuhören. 20 Minuten später kommt der Hausherr nach Hause von der Arbeit und nun wird ihm das Essen von dem Pflegekind serviert, die nicht zur Schule geht und anders gekleidet ist und sich auch sozusagen in anderen Räumen bewegt in dem Haushalt als die leiblichen Kinder. Also nicht hier hinter dem Vorhang hervorlugt und am Gespräch teilnimmt, sondern eben da wahrscheinlich in der Küche war und dann eben das Essen serviert. Insofern hat dieses Beherbergen von Landkindern in städtischen Haushalten von Verwandten auch für beide Seiten Vorteile. Also obwohl die städtischen Haushalte sich durchaus beschweren, gelegentlich über die Last der Landkinder, haben sie doch durchaus auch den Vorteil, an Arbeitskraft heranzukommen, und tendenziell behaupten beide Seiten, benachteiligt zu sein. Trotz aller Modifikationen setzt sich auf jeden Fall das europäische Modell, dass die Kinder bei denen aufwachsen sollen, die sie geboren haben, nicht zur Gänze durch. Städter wie Dörfler sind davon überzeugt, dass es gut für Kinder sei, wenn sie nicht alleine bei den biologischen Eltern aufwachsen. Jahrelange, aber gleichwohl temporäre Abwesenheiten der Kinder wegen Schulbesuch, Ausbildung oder auch nur um Erfahrungen zu machen, werden von allen Beteiligten gut geheißen. Das ist auch ein Grund, warum sich bereits in der Kolonialzeit Internate durchgesetzt haben in Westafrika und bis heute großer Beliebtheit erfüllen. Die europäische Vorstellung, dass der Wechsel von Bezugspersonen Schaden anrichten könne, wird nicht geteilt. Ich kenne auch mehrere Geschichten von Kindern, wenn die sitzen geblieben sind zum Beispiel, dann ist die erste Reaktion, jetzt gehst du ein Jahr zum Onkel, weil eben Eltern davon ausgehen, wenn die Kinder bei ihnen sind, können sie machen, was sie wollen, aber der Onkel, der bringt dann sozusagen Linie in die Schulerziehung rein. Ich komme zu meinem Schluss. Wenn ich in meinem Vortrag Verwandtschaft als Ressource genannt habe, so dürfte deutlich geworden sein, dass dies ganz besonders in Bezug auf die Frage der Schulbildung gilt. Die westafrikanischen Gesellschaften sind heute durch Prozesse zunehmender, wachsender sozialer Ungleichheit bestimmt, die sich unter anderem als Bildungsungleichheit und der damit verbundenen Ungleichheit von Lebenschancen zeigt. Dies resultiert in erheblicher und wachsender ökonomischer Ungleichheit innerhalb von Familien, und das führt eben dazu, dass Mitglieder der gleichen Familien in höchst unterschiedlichen Lebenssituationen leben. Zwischen diesen Haushalten werden Kinder hin und her gereicht, und zwar vor allem aus den ländlichen Gebieten in die urbanen Zentren mit der damit verbundenen Infrastruktur. Die Praktiken der Kindspflegschaft haben sich nicht nur in den vergangenen 120 Jahren den gesellschaftlichen und politischen Veränderungen angepasst, sie sind bis heute flexibel und passen sich immer weiter an. Also einige Formen der Kindspflegschaft verschwinden, andere werden neu entwickeln. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich dies weiter verändert, denn ganz sicherlich wird sich dabei nicht allein das westliche Bild der nuklearen Eltern-Kind-Familie allein durchsetzen, das ja auch in Europa bekanntermaßen inzwischen seine eigene Verfallsdynamik entwickelt hat. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Afrika, Herkunft und Schicksal der Menschheit. Unter diesem Motto haben die Freie Universität Berlin und die Berliner Akademie für weiterbildende Studien 2018 ihre alljährliche Sommeruni veranstaltet. Wir sendeten heute daraus den Vortrag der Sozialanthropologin und Professorin an der Uni Bayreuth, Erdmute Alba. Sie hat in Benin in Westafrika Fallstudien zu Verwandtschaft als Ressource durchgeführt und uns soeben daran teilhaben lassen.
Deutschlandfunk Nova, Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.